Vielen Dank für die Einladung und die freundliche Begrüßung und zu einem so schönen Thema, über die Wahrheit. Ich behaupte nämlich, dass es sie gibt. Das nimmt ja nicht jeder an. Da muss man im ersten Schritt dann sagen, was ist überhaupt Wahrheit? Bekannt ist die Definition von Augustinus, der sagt, wahr ist, was ist. Sowas kann man noch öfter hören, aber wenn es das wäre alleine, warum gibt es dann überhaupt noch ein extra Wort? Was soll das heißen? Wahr ist, was, was ist. Offenbar hat Wahrheit und Sein was miteinander zu tun. Aber wenn es dasselbe wäre, müsste man keine zwei Wörter haben. An einer anderen Stelle sagt das auch deutlicher, da sagt er, Wahrheit ist, was zeigt, was ist. Das ist der Punkt. Also wahr ist nicht, was ist. Also was soll hier heißen, dass das wahr ist? Das sagt zwar die Metaphysik, alles, was ist, ist wahr. Die meinen, es ist so, wie es von Gott her sein soll. Ich hatte mal da gemeint, aber sonst ist das natürlich Metallen und das ist Papieren. Also wahr ist erstmal die Eigenschaft von Sätzen. Ne? Die sind wahr, wenn sie das sagen, was der Fall ist. Das ist die aristotelische Definition. Wahr ist ein Satz, wenn er sagt, was ist, und falsch ist, wenn er etwas behauptet, was nicht ist. Man könnte es also noch kürzer sagen und sagen, Wahrheit ist das Dasein der Wirklichkeit, dessen, was ist, das sich Zeigen dessen, was ist. Zeigen aber tut sich etwas immer jemandem. Das heißt, ich habe immer schon drei Dinge im Spiel. Etwas, das sich zeigen und für jemand. Wenn es viele jemanden gibt, gibt es also selbstverständlich verschiedene und viele Weisen des Daseins von etwas für. Die Wirklichkeit zeigt sich, wenn Sie da so etwas nehmen, wie was, denn, was da so steht, und dann zeigt sich das. Hier zeigt sich spitz. Da zeigt sich's rund. Also, weil Sie haben das ja genannt, da meine, deine oder so. Nicht? Klar ist die Wahrheit immer jemandes Wahrheit. Wenn Wahrheit heißt, das sich Zeigen der Wirklichkeit, das Dasein der Wirklichkeit, dann ist die Wirklichkeit für jeden da, aber nicht für jeden auf dieselbe Weise. Nicht auf die gleiche Weise. Dieselbe Wirklichkeit zeigt sich nicht jedem auf die gleiche Weise. Das ist das, was man hier festhalten kann. Das wäre also ein erster Punkt. Muss man dann jetzt schon sagen, das ist jetzt relativistisch? Sagen wir erstmal, wenn wir schon das Fremdwort benutzen wollen, Relation, müssen wir dann relationistisch. Also es hat was mit Beziehung zu tun, mit Bezug. Das stimmt. Was das dann näher heißt, müssen wir noch sehen. Also nochmal, wahr ist, das wahr ist, wo sich etwas zeigt. Manche haben den Unterschied gemacht, die Realität ist da und Wirklichkeit ist so, wie sie sich den Einzelnen zeigt. Das ist zum Beispiel ein Unterschied, den viele so machen sprachlich. Oder man kann sagen, das Ding an sich ist erstmal für sich, so hat es der Kant gesagt, und dann erscheint es nochmal für uns. Was heißt jetzt, dass das für uns erscheint? Sind wir ein Blatt Papier, auf das nur ein Licht drauf fällt? Oder ist Erkennen nicht immer ein Begegnen, ein Miteinander geschehen? Uns begegnet keine Wirklichkeit, ohne dass wir sie als wahrnehmen. Als interessant, als langweilig, als spannend, als gefährlich, als neu. Und dieses Als ist etwas, was wir tun. Die Wirklichkeit ist die Wirklichkeit. Und dann treffen wir sie und wir nehmen sie wahr, wir sehen sie als. Und das ist etwas, was wir schon mit dazu tun. So wie man gesagt hat, es unterhalten sich niemals Herr Meier und Herr Müller, sondern immer Meiers Müller mit Müllers Meier. Deswegen schreibt mir einen Brief drunter, ihr Splätten. Das heißt nicht, dass ich dem ganz gehöre, sondern das ist die Seite, die Sie da mitkriegen. Das ist dabei gemeint. Manche schreiben doch drunter, dein ist mein ganzes Herz, nicht? Was macht er dann ohne? Also, aber das ist nur ein Problem für sich. Sondern sie haben immer gesagt, ich bin also dann da für jemand, die Wirklichkeit ist für mich da und ist natürlich von mir mitbestimmt. Das heißt, für die Alten ist Erkennen ein Eignungsvollzug. Denken wir dran, dass in der Bibel, im 4. Kapitel der Genesis, des ersten Buch Mose, steht, Adam erkannte seine Frau Eva. Das ist kein Prüderieausdruck, sondern das beschreibt, was geschieht. Ein Erkennen heißt ein Begegnen mit. Und die mittelalterlichen Autoren sagen dann, das Kind von dieser Begegnung, das ist die Erkenntnis. Sind Rosen rot, wenn wir nicht hingucken? Wer will das sagen? Wenn wir jedenfalls hingucken, die Rosen haben eine solche Oberfläche, dass sie Licht von der Wellenlänge abstrahlen, dass wenn wir da hingucken, unser Blicken und die Rose zusammen rot machen. Wenn da niemand hinguckt und wenn es dunkel ist, ist die Rose nicht rot, nicht? Wenn man hinguckt und die Rose ist nicht da, ist auch nicht da. Also ich bin nicht rot, die Rose ist nicht rot, jedenfalls es ist rot, wenn wir Rosen angucken. Wenn es rote sind. Ne? Ja, klar. Ne? Ja, ja, man muss immer aufpassen, nicht? Ich will nicht da irgendeinen Strick drehen. Also, Wahrheit, das Dasein von etwas für jemand. Das ist das, was hier zunächst mal da ist. Man kann immer wieder hören, dass Leute sich da eben ängstlich äußern, sagen, das landet ja eben im Pluralismus und im Relativismus. Wenn ich bei Katholiken zu reden habe, dann zitiere ich immer die Enzyklika Fides et Ratio von dem verstorbenen Papst Johannes Paul II., der eben in seiner Enzyklika geschrieben hat von den Wahrheiten der Philosophie. Und da gibt es ja außer den Wahrheiten der Philosophie noch die Wahrheiten der Theologie. Und ich will ja auch nicht bestreiten, dass es vielleicht auch irgendwelche Wahrheitsspuren in den exakten Wissenschaften gibt. Nicht? Da können wir uns ja hinterher noch darüber streiten, weil ich meine, das sind keine Wahrheiten, sondern nur Richtigkeiten. Das heißt, es sind nur Falschheiten, die noch nicht erkannt sind. Ja, das nennt Popper nennt das Fortschritt durch Falsifikation. Das heißt, es gibt Fortschritt in den Wissenschaften dadurch, dass das bisher Geltende als falsch erwiesen wird. Das habe nicht ich gesagt. Also, das, was Sie jetzt für wahr halten, wenn Sie wünschen, dass Fortschritt passiert, dann müssen Sie darum beten, dass möglichst bald als falsch erwiesen wird. Nicht? Tja, so ist das nicht in der Philosophie und in der Theologie schon gar nicht, nicht. Aber in den exakten Wissenschaften, denn die sind eben nur exakt, nicht wahr? Aber wir können das hier hinterher streiten. Nicht? Also, Wahrheiten begegnen. Und jetzt muss man, nehme ich ein Wort von Nietzsche auf. Nietzsche, der gesagt hat, die Wahrheit beginnt mit Zweien. Einer kann sich nicht beweisen, zwei kann man nicht widerlegen. Die Wahrheit beginnt mit Zweien. Was heißt das? Also, ich schaue dorthin und ich habe die Ansicht, das ist ja ein Wort für Meinung, nicht? Ich habe die Ansicht, dass die Wirklichkeit mir eine Spitze zeigt. Das Wort Ansicht ist ja nicht bloß ein Wort für Meinung. Ansicht ist ja auch was Objektives, kann man ja als Ansichtskarte verschicken. Das heißt, die Wirklichkeit zeigt mir eine Ansicht von ihr. Und daraus entsteht meine Ansicht. Das ist natürlich wahr. Mir hat sich die Wirklichkeit gezeigt. Wahrheit hieß, sich zeigen der Wirklichkeit. Aber was sie mir nicht gezeigt hat, ist, und das kriege ich jetzt raus, wenn jetzt ein anderer dort steht und sagt, für mich ist dieselbe Wirklichkeit rund. Ich könnte natürlich sagen, geh mal zum Augenarzt, kann ja nicht stimmen, denn ich sehe, bei mir ist es spitz. Erstmal ist es nicht höflich. Zweitens bringe ich ihn wie mich um die Chance zu sehen, dass die Wirklichkeit zwei Seiten hat. Und da wird es noch nicht besser, wenn ich in der Tugend fortschreite. Also 4 Wochen später, ich sage, es ist spitz, der sagt rund, sage ich, gut, dann gehe ich jetzt zum Augenarzt. Ist auch keine Lösung. Dritte Lösung, ich stell mich dorthin und dann sehe ich tatsächlich, sie ist rund. Dann steht aber dort niemand mehr. Wie kommt man also wirklich zur Wahrheit, dass ich meinen Augen traue und glaube, und zugleich dem abweichenden Sprechen des Anderen. So wie man nur mit zwei Augen, die jeweils was Verschiedenes sehen, räumlich sehen kann. So erschließt sich die Wahrheit mindestens erst für zwei. oder für mehrere. Und deswegen heißt zum Beispiel das Gebet der Christen, heißt Vater unser, nicht mein Vater. Mein Vater kann ich nicht von meiner Projektion unterscheiden. Aber wenn wir sprechen von unserem Vater, dann ist meine Wahrheit und ich komme jetzt zu der Wahrheit dazu, dass ich weiß, diese Wahrheit ist nicht die ganze Wahrheit. Eins der schönsten Beispiele dafür haben Sie wiederum im ersten Buch Mose. Moses, der da die Viecher von seinem Schwiegervater hütet und dann kommt er zum brennenden Dornbusch und er kommt näher und der Busch sagt, heiliger Ort, zieh Schuhe aus und so. Und dann sagt er, ja, wer bist du? Und dann antwortet die Stimme aus dem Dornbusch und sagt, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, der Gott Jakobs und der Gott Isaaks. Viermal wird dort Gott gesagt. Er sagt nicht in einem Aufwasch, der Gott deiner Väter, Abraham, Isaak, Jakob, sondern viermal wird Gott erwähnt. Jeder Name steht für eine ganze Geschichte. Jeder Name steht für eine neue Seite und ein neues Sich-Zeigen des Göttlichen. Da legen die Rabbinen Wert drauf, dass es in dieser Doppelung da ist. Hätte der Mose im Religionsunterricht geschlafen, weil er gesagt hat, es kommt ja bloß darauf an, was mir selber einfällt, er hätte gestanden wie der Ochse vom Berg. Ich hätte gesagt, was soll denn das heißen, Abraham, Isaak, Jakob. Nicht? Also ich muss Dinge wissen, dazu nehmen und kann sie jetzt mit meiner Erfahrung kombinieren. Und so sagt dann der Nietzsche, die Wahrheit beginnt mit Zweien. Alleine ist es schon Wahrheit auch, eine Wahrheit. Aber eben nicht die ganze, sondern dass das nur ein Aspekt ist, eine Seite, eine Ansicht daran. Das merke ich erst, wenn ich auf eine abweichende Ansicht stoße. Das hat der Nietzsche sicher nicht gemeint. Er hat in seiner höllischen Einsamkeit einfach gemeint, dass einer doch das Gleiche sagt wie er. Mir geht es darum, dass man nicht das Gleiche sagt, sondern was anderes, aber vom selben. Und sich darüber verständigt, dass das geschieht. Sie merken, wie sich so diese Definition schon in einem ersten Schritt ein bisschen füllt und sieht dann etwas anders aus, wenn man das mit berücksichtigt und einbezieht. Und jetzt meine ich, dieses Begegnen dieser beiden, davon gibt es drei typische Fälle. Also der erste, das ist das, was ich da eigentlich schon gemalt habe. Also, dass man ungefähr so steht, man ergänzt sich einfach durch den anderen. Deswegen ist es vernünftig, man geht nicht alleine bloß in eine Ausstellung oder in einen Film oder in ein Konzert oder so, sondern zu zweit. Man kann sich hinterher austauschen und kann sich ergänzen, baut da etwas auf, so wie eben, wie schon gesagt, man mit den beiden Augen die Dinge plastisch und räumlich sehen kann, was einem, wenn man nur ein Auge hat, wie zum Beispiel ich, nicht sehen kann. Nein. Um gleich den Gegenpol zu machen, das wäre, wenn jemand etwas sagt, was mir ratzeputz und durch und durch kontradiktorisch heißt das dann logisch, entgegengesetzt ist, wie A und nicht A oder wie rot und nicht rot. Da kann unmöglich man sagen, ja, das ist meine Meinung und das ist deine Meinung, das ist meine Ansicht und das ist deine Ansicht. Von diesen beiden kann nur eins von beiden wahr sein. Bei einem kontradiktorischen Gegensatz. Wenn ich jetzt zwei von Ihnen bitten würde, zur gleichen Zeit zu reden und der eine soll sagen, die Zahl der Sterne ist augenblicklich gerade und der andere soll sagen, die Zahl der Sterne ist augenblicklich ungerade, dann wissen wir, einer von beiden hat die Wahrheit gesagt. Kann man nicht sagen, meine Meinung, deine Meinung oder so. Also Meinungen schon, nicht? Aber wo steht geschrieben, dass alle Meinungen wahr sein müssen? Hier ist völlig klar, dass eine von diesen beiden Sätzen wahr ist und ein Satz nicht. Nur wissen wir nicht, welcher. Aber gehört denn zum Wahrsein, dass wir es wissen müssen? Es gibt Leute, die sagen sowas. Die vertreten dann sogenannte dreiwertige Logiken. Die sagen also wahr, falsch und unentschieden und meinen bei wahr erwiesenermaßen wahr und sagen bei falsch erwiesenermaßen falsch. Das gehört aber normalerweise nicht in eine Definition. Eine Definition muss man möglichst schlank machen. In eine Definition gehört das nicht hinein, sondern wahr ist ein Satz, der zutrifft, falsch ist er, der nicht zutrifft. Wer hier das beides wahrnimmt, das ist dann der Relativismus, von dem also unser Papst Benedikt gesagt hat, dass das eben eine Diktatur heute sei. Das hängt damit zusammen. Der große Name dafür ist Nathan der Weise und der Lessing. Nicht? Dass man meint, es sei unmenschlich, wenn man einem anderen sagt, was er denkt, ist falsch. Nur wenn es falsch ist, ist es schlecht zu sagen, es ist wahr, nicht? Sondern sollte man schon sagen, wie es ist. Und das ist ein philosophischer Grundsatz. Ich liebe Platon, aber mehr liebe ich die Wahrheit. Es gibt Leute wie die Hannah Arendt, die hat gesagt, lieber mit Platon Unrecht, als mit Leuten, die ich nicht mag, Recht. Das finde ich weiblich. Ja, weil die einfach netter sind und persönlicher, ne? Also, dass man da guckt, und ich habe am ganzen Wochenende mal diskutiert mit der Jeanne Hersch, mit ihrer Schülerin, die eben auch gesagt hat, der kategorische Imperativ ist eine Diktatur. Ich habe gesagt, muss ich Ihnen als deutscher Christ sagen, eine Jüdin, dass Sie, wie wollen Sie anders gegen so etwas wie die Shoah angehen, wenn Sie sich nicht berufen wollen auf den kategorischen Imperativ, das schlechterdings und unbedingt gilt, das heißt nämlich kategorisch, dass man Personen niemals bloß zum Mittel machen darf. Was ist daran diktatorisch? Wir haben uns nicht einigen können. Und Hannah Arendt hat das öfter geschrieben. Sie sagt, man kommt es nicht auf die Diktatur der Wahrheit an, sondern dass man sich mit anderen Menschen versteht. Das ist nicht das, was ich heute hier vertrete, aber wir können ja hinterher uns, wie gesagt, darüber streiten. Und hier bleibe ich dabei zu sagen, es geht um die Wahrheit, in der wir uns finden müssen oder in der wir eben unsere Gegnerschaft haben. Aber Disput läuft nicht darauf hinaus, dass wir hinterher uns alle irgendwie so in der Mitte einigen. Der eine sagt 2 × 4 und der andere sagt 5 und in der einigt man sich auf 4,5. Ich glaube nicht, dass das ein geglücktes Gespräch ist. Also müsste man schon sehen, wo das eigentlich hinführt dann. So, und jetzt kommt das dritte und schwierigste Beispiel. Das müsste man ungefähr so malen. Also, hier ist es nicht mehr so, dass ich das sich ergänzt, dass ich sage, aha, was du da sagst, ja, das ist mir zwar nicht so aufgegangen, aber das passt gut zu dem, wo ich da nicht so richtig durchgeblickt habe oder so, das nehme ich mir mit dazu. Und dann können wir uns das vorstellen. Es ist auch nicht so wie hier, dass ich sagen kann, es ist einfach falsch. Dann frage ich mich natürlich erstmal zurück, was hast du genau? Ich habe das und das gehört von dir. Habe ich das richtig gehört? Dann sage ich, was ich meine, was du damit gemeint hast. Stimmst du dazu? Ja. Und dann überprüfe ich mich nochmal, habe ich mich vielleicht in der Erinnerung an meine Erfahrung oder so geirrt. Aber wenn das so ist, muss ich sagen, dann bleibe ich dabei und sage, also ich meine, ich hätte hier recht und sehe mich verpflichtet zu sagen, das ist die Wahrheit und das, was du sagst, soweit wie ich es verstanden habe, ist falsch. Vielleicht muss man sagen, dass man es dann gar nicht richtig verstanden hat. Denn verstehen kann man eigentlich nur, was wahr ist, falsch ist, kann man nicht verstehen. Es ist natürlich schwierig zu sagen, ich habe das gemerkt, ich habe meine Dissertation über Hegel geschrieben. Man kann sich nicht einbilden, man sei gescheiter als Hegel, nicht? An so Punkten, wo ich trotzdem meine, er war falsch, habe ich mir gedacht, gut, dann bin ich hier an der Stelle dümmer, aber ich habe trotzdem recht. Das muss man dann im Einzelnen sehen, wo das hingehört. Aber was machen wir jetzt, wenn das so aussieht? Also ich kriege es nicht zusammen, aber ich kann im Ernst auch nicht behaupten, es widerspricht. Deswegen würde ich Sie bitten, eine Unterscheidung zu machen, die wir sonst oft nicht machen, zwischen widersprüchlich und unvereinbar. Ja? Viele setzen das gleich. Widersprüchlich heißt, eins widerspricht genau dem anderen. A und nicht A. Unvereinbar heißt, ich krieg's nicht zusammen. Also ich denke mit Logik und Verstand zu dieser Wahrheit hin, zum Beispiel Freiheit, und denke wiederum logisch hierhin Allmacht. Wie gehen die beiden jetzt zusammen? Um nicht gleich von der Trinität zu reden. Ein Gott in drei Personen, nicht? Das können wir nicht zusammendenken, weil wir nicht einen Standpunkt darüber haben. Sondern wir können es nur von hier andenken und von dort her andenken und halten beide fest. Und so sind zum Beispiel Glaubensgeheimnisse, die Logik von Glaubensgeheimnissen, solange es keinem gelingt, mir einen Widerspruch nachzuweisen, ist es intellektuell redlich, beide unvereinbaren Sätze festzuhalten. Das gibt es öfter. Ein schönes Bild dafür hat Nikolaus von Kues gefunden, dieser Amateurphilosoph und Theologe hohen Grades, der eigentlich ja also ein Kirchenpolitiker war und gearbeitet hat, sollte auch die Kurie reformieren, was ihm so wenig gelungen ist wie anderen. Also, dass man da nochmal gucken muss, wo sowas hingehört. Der hat ein schönes Bild gefunden. Sie kennen wahrscheinlich alle diesen Witz, dass man sagt, die Philosophen sitzen da in einem schwarzen Keller und suchen eine schwarze Katze, die nicht drinnen ist. Und die Theologen behaupten, sie hätten sie am Schwanz. Die Wahrheit ist ganz anders. Es wird immer heller, immer heller, immer heller. Und wenn es dann schwarz vor den Augen wird, ist es die Sonne. Nichts vom Keller. Ne? Also es wird immer heller, immer heller, immer klarer. Und wenn es dann schwarz vor den Augen wird, ist es die Sonne. Die man nicht, in die kann man nicht blicken, aber in deren Licht sieht man alles. So etwas würde ich hinpassen, so etwas erleben wir, wenn wir unsere so internationalen Treffen da haben, religionswissenschaftlich oder religionsphilosophisch, dass man dann sagt, so im Gespräch so mit den asiatischen Kollegen, irgendwann hört man dann auf zu diskutieren, nimmt ein Glas Rotwein und redet von den Kindern. Dann ist dann hier so irgendwie Ende dann. Das kann sich übrigens schon ereignen zwischen den Geschlechtern. Also manchmal wundere ich mich schon über die Logik meiner Frau. Und die umgekehrt sich natürlich auch. Nicht? Also das sind so Punkte, die es schon gibt, wo man sagen kann, wenn man genau sauber ist, unvereinbar, aber nicht widersprüchlich. Das ist aber nicht das Normale. Das Normale sind diese Dinge, nicht? Dass sich das so trifft und ergänzt und bereichert aus den verschiedenen Perspektiven. Und man kann sagen, dass jeder Mensch jemand ist, der einen Blick auf die Welt hat, von Gott bis auf alles jedes, das in dieser Form nur er hat. Also wie das Kafka in diesem berühmten Text vor dem Gesetz beschreibt. Dieser Bauer, der da sein ganzes Leben da steht und hinterher erfährt er dann, diese Tür war nur für ihn. Das gilt, nur mit einem Zusatz. Für jeden von uns gibt es eine solche Tür. Wir sind diese Tür, diese Facette auf Gott, auf die Welt, auf den Menschen, auf alles, was wir aufzählen wollen. Nur jeder und jede von uns ein unersetzliches und unvergleichliche Perspektive. Die haben wir aber, um sie den anderen zu erzählen. Was ich meinen Studenten immer gesagt habe, der heilige Augustinus wartet auf jeden von euch, da erfährt er was über Gott, was er bei all seiner Gelehrtheit noch nicht wusste. Weil jeder eine Geschichte zu erzählen hat. Gott ist der Gott eines jeden von uns und einer jeden von uns, ob das der Einzelne weiß oder nicht weiß. Und hat einen Blick auf die Welt und auf das Ganze der Welt, die nur er hat, aber eben nicht bloß für sich, sondern für andere. Leute, die von großer Wichtigkeit für andere sind, nennt man dann Klassiker. Nicht? In der Kunst, in der Literatur oder in der Philosophie oder wo auch immer, wo die Sicht und die Perspektive eines Menschen hier für viele bestimmend geworden ist, wo die da Licht drauf finden für das Ganze oder so, das hier möglich ist. Das würde dort hineingehören. Also die Wahrheiten, die in dieser Form auftauchen, und die stehen alle im Dienst natürlich der Wahrheit. Wie kommen wir jetzt also weiter, wenn wir so weit gekommen sind? Heute sagen dann viele Leute, man muss eben wahrhaftig sein, aber Wahrheit gibt es nicht. Ich muss zu meiner Ansicht stehen und Wahrheit gibt es eben nicht, sondern nur dieses. Während ich meine, nein, es geht gerade um die Wahrhaftigkeit im Dienst der gemeinsamen Wahrheit. Mut vor dem Feind und Mut vor dem Freund, zu sagen, was sich einem gezeigt hat über einen selbst, über ihn, über die Welt, über alles Mögliche, dass wir eben in dieser Form uns austauschen können. Wie kommen wir denn jetzt weiter zu der Wahrheit, um die es natürlich eigentlich geht? Im ersten Schritt könnte man schon sagen, jeder hat hier ein Gewissen und erfährt an sich die Verpflichtung. Das ist so einer meiner Lieblingsausdrücke. Ich finde schön, dass es den in der deutschen Sprache gibt, der Wahrheit die Ehre zu geben. Was ist damit Wahrheit gemeint? Sätze haben keine Ehre, nicht? Leuchtet ja sofort ein. Also wahre Sätze können damit nicht gemeint sein. Christen kennen jemanden, der gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Das ist dann die Wahrheit mit Menschengesicht. Das ist natürlich etwas Besonderes nochmal. Und es gibt ein Bildband von einem Franzosen. Albert Camus hat die Unterschriften zu den Bildern gemacht und hat unter dem Bild so eines alten bretonischen Bauern drunter geschrieben, die Wahrheit hat ein Menschengesicht. La vérité a un visage d'homme. Dass das also da unmittelbar auftaucht. Es gibt also die verschiedenen Wahrheiten. Wie wird alle diese Wahrheiten aber sind verpflichtet, der Wahrheit im Ganzen zu dienen, gewissenhaft und wahr. Also es bleibt der Anspruch an den Einzelnen bestehen, du bist verpflichtet, von der Wahrheit Zeugnis zu geben, für die Wahrheit einzutreten, wie sie sich dir zeigt. Und zugleich hinzuhören, offen zu sein für das Zeugnis anderer. Das genau ist dort gegeben. Und das, dieser Druck von der Wahrheit, das wollen eben viele Leute nicht. Das hat nämlich was mit, Kant sagt Imperativ, also mit sollen zu tun. Und wer will schon gern sollen, nicht? Wir wollen ja alle lieber wollen statt sollen. Die Frage ist nur, was einem übrig bleibt, wenn man nicht sollen will. Da muss man nämlich müssen. Das ist das Einzige, was dann bleibt. Denn um das ganz einfach zu begründen, wenn Sie irgendwas tun oder sagen, brauchen Sie einen Beweggrund. Heißt auf Lateinisch Motiv, von movere bewegen. Irgendwas muss Sie bewegen, um überhaupt zum Handeln zu kommen. Jetzt handle ich, indem ich rede. Von diesen Motiven gibt es letztlich aber nur zwei Sorten. Das eine ist Bedürfnisse, Ängste, also irgendwas, was mich treibt und zieht und ruft auf der einen Seite, oder dass du sollst. Kant hat gesagt, ein freier Wille und ein Wille unter dem Sittengesetz ist dasselbe. Entweder tue ich, was ich soll, oder ich tue, was ich tue, weil ich gar nicht anders kann, denn so bin ich halt. Das ist das, was ja die Leute sagen, die da die Willensfreiheit leugnen. Nicht? Die sagen, wenn ich was anderes getan hätte, wäre ich ein anderer Mensch. Also entweder bin ich in meinem Verhalten bestimmt durch das, wie ich bin, meine Gene, meine Erfahrungen, meine Meme, meine Prägung und wie auch immer. Das heißt, ich kann nicht anders. Bitte machen wir heute Abend einen Unterschied zwischen müssen und sollen. Machen wir sonst nicht. Die Mutter sagt, du musst doch anständig sein. Muss überhaupt nicht, ich kann mich doch unanständig benehmen, ich soll es nur nicht. Oder genauer gesagt, ich darf es nicht, denn es ist ja nicht bloß, dass ich das nicht soll, sondern ich darf es nicht. Ne? Also, entweder handle ich, weil ich so soll und glaube, ich darf nicht anders, oder ich handle so, weil ich gar nicht anders handeln kann. Das eine nennen wir müssen, das andere nennen wir sollen. Und daher dieser Spletscher Axiom, wer nicht sollen will, muss müssen. Wer frei Freiheit gibt es nur, wo man dem Sollen folgt, sagt der Kant. Schon wenn Sie sagen, nee, ich folge lieber einfach meinem Vergnügen, dann meinen Sie, Sie wären frei, von wegen. Da lege ich Sie auf die Couch und nach 2,5 Jahren weiß ich, warum Sie da wollen, was Sie wollen. Wahrscheinlich schon vorher, aber bis dahin sicher. Das kann es nicht sein. Ja, was macht man jetzt? Man will also dem auskommen, diesem Sollen, und dann sagen die Leute, wir sind doch nett, eigentlich haben alle recht, alles ist wahr und alles ist erlaubt. Darauf sagen schon die großen Autoren in der Antike, Plato, Aristoteles, wenn alle Sätze wahr sind, ist auch der Satz wahr, der heißt, nichts ist wahr. Und wenn alles erlaubt ist, dann ist natürlich auch erlaubt, wenn man die Macht hat zu sagen, bei mir ist nichts mehr erlaubt. Das heißt, es schlägt unmittelbar eine solche wilde Demokratie, sollte man das nicht nennen, nicht? Schlägt um in Diktatur. Das muss man sich nur klar machen. Was im ersten Schritt so nett aussieht, hebt in Wirklichkeit die Humanität das Miteinander auf, weil jetzt also nur noch die Kraft, die Macht, die Gewalt übrig bleibt und nicht mehr die Sieghaftigkeit des besseren Arguments. Also zu sagen, alles ist wahr, klingt wunderbar, ist in Wirklichkeit die Beendigung der Humanität. Dann gibt es ja an der zweiten Stelle, dass die Leute sagen, nein, nein, nicht alles ist wahr, aber es gibt so Metanormen, nach denen hat man sich zu richten. Zum Beispiel, dass es besonders elegant ist, besonders stilvoll. Also es gibt Leute, die haben zum Beispiel was gegen die Primitiv von Ethik und sagen, man kann dann sagen, gut oder schlecht, wenn es doch elegant gemordet wird, dann ist es doch schön. Man muss den Mord als schöne Kunst betrachten. Nicht? Und das hat höhere Kultur, statt so primitiv, so ethisch. Und darum. Wenn Sie das näher angucken, manche sagen, es muss besonders gewagt sein oder kompliziert. Oder andere sagen, es muss besonders einfach sein. Wie auch immer. Sie sehen, das fällt zurück in den ersten Dingen. Das ist ganz beliebig, was ich dann als Maßstab setze. Manche sagen, gut ist das, was der Revolution dient. Hat man früher lesen können. Nein, die Frage ist, wo nehme ich den Maßstab her? Dann kommt der dritte Versuch, das zu machen. Da gehört so der Sartre hin. Der sagt, man kann tun und lassen, was man will, wenn man es verantwortet. Das höre ich öfter in Diskussionen. Nicht bloß zum Thema Abtreibung, sondern auch bei anderen Gelegenheiten. Da haben wir gesagt, ja, es wird ja verantwortet. Handel ja verantwortlich. Wenn man dann nachfragt, verantwortlich wem, dann heißt die Antwort immer mir gegenüber. Dabei ist Verantwortung eine dreistellige Relation. Verantwortlich sein heißt, ich antworte jemandem in Bezug auf etwas. Entweder auf mich oder jemand oder was auch immer. Also verantwortlich sein und verantworten ist eine dreistellige Relation. Ich jemandem gegenüber hinsichtlich von Taten, Worten, Geschehnissen, anderen Leuten, meiner selbst oder wie auch immer. Und auch Sartre macht einen Unterschied zwischen aufrichtig und unaufrichtig. Mauvaise foi und bonne foi. Wo nimmt er das her? Wenn er es bloß sagt, warum soll ich mich eigentlich an Monsieur Sartre halten? Muss er da nicht doch auf die Wahrheit hin zurückgehen? Also wenn die Verantwortlichkeit nicht reicht, kommt dann die vierte Lösung. Die vierte Lösung, die liegt heute auch ziemlich in der Luft, dass man sagt, man fragt den anderen, warum sagst du, was du sagst? Man sagt, so, Sie als Vorkonziliarer, alter Zölibatär, was können Sie da zur Sexualmoral sagen? Oder man sagt, Sie als alleinerziehende junge Mutter, was wissen Sie denn da eigentlich schon dazu? Oder Sie als bürgerlicher Philosoph da oder wie auch immer. Das heißt, es wird gefragt, warum sagst du, was du sagst? Als ob man nicht aus den verkehrtesten Motiven was Richtiges sagen kann und aus den besten Motiven was Falsches. Das ist überhaupt nicht die Frage, warum man etwas tut, sondern erstmal sage ich was und dann ist erstmal die Frage, ist das wahr oder falsch? Wenn jemand was Falsches behauptet, dann meldet sich natürlich die psychologische Frage, warum bleibt er dabei? Also wenn ich jemanden frage, wie viel ist 3 mal 3 und der sagt 9, wird normalerweise niemand sagen, warum sagst du das? Wenn der natürlich 8 sagt und ich lege mir die Streichhölzer hin und wie viel sind das 9, also wie viel ist jetzt 3 mal 3? 8. Dann frage ich schon, warum sagst du das? Nicht? Aber die Leute meinen, das wäre die erste angemessene Frage, wenn zum Beispiel jemand glaubt, warum tust du das? Welche Eierschalen kleben dir denn hinter den Ohren? Die Frage gehört erstmal überhaupt nicht hin. Denn wenn man dem einen sagt, du wünschst dir einen Gott, weil du Trost brauchst, dann kann ich dem anderen sagen, und du wünschst ihn dir weg, weil du den Richter fürchtest. Dann haben wir uns unsere psychologischen Watschen verteilt und dann können wir an der Sache weitermachen. Nee? Kann ja nicht gehen. Also bloß die Frage, wieso kommst du da drauf oder so, das ist eine psychologische Frage und nicht die Frage der Wahrheit, die an der Stelle hingehört. Dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ich tue gar nichts, ich halte mich einfach zurück. Ich treffe überhaupt keine Entscheidung. Wer aber keine Entscheidung trifft, wie lebt der denn? Geht das überhaupt? Einfach durch die Art, wie ich lebe und was ich tue und vollziehe, spreche ich dauernd Urteile aus. Wenn ich überlegt einen Weg gehe, dann habe ich damit eben das Urteil ausgesprochen, ich finde diesen Weg richtig und den besseren als den anderen. Man kann unser ganzes freies Verhalten als Behaupten beschreiben. Fichte hat das so gemacht. Der Grundvollzug des Geistes ist immer eigentlich Behauptungen. Auch eine Frage behauptet sich als Frage. Erstmal ist sie eine Frage. Und nicht keine. Und so ist jedes unserer Taten, unser Verhaltensweisen, ist eigentlich ein Urteil. Das ist richtig und das ist gut, sagen wir.
sonst täten wir es nicht.
Bleibt nur noch übrig, gar nichts mehr zu machen. Aber auch das geht ja nicht. Ich muss gar nicht untersuchen, ob das geht oder nicht. Asiaten meinen, das sei möglich, also sich da ganz aufzulösen und zu verschwinden. Die Europäer meinen, das geht eigentlich nicht so. Wir müssen es gar nicht untersuchen. Es reicht zu sagen, dass auch nach dem Buddha man eine Entscheidung trifft. Wenn Sie so die Texte der mittleren Reden nehmen, dann geht das immer so, der Buddha erlebt was, es passiert was und dann heißt es hinterher, ja, und die Gemeinde schließt sich ihm an. Die betreffende Person schließt sich der Gemeinde an. Also ich treffe eine Entscheidung, ich habe gesehen, es ist richtig. Und das meine ich, darum geht es, also es meldet sich an jeder Stelle und in jedem Schritt meldet sich die Wahrheit, es ist ihr gar nicht auszukommen. Wahrheit ist das, die mich beansprucht. Und wenn ich sage wahrnehmen, hat das nichts mit Wahrheit zu tun. Das ist eine andere Wortfamilie. Wahrnehmen gehört zu Gewahrsam und Hüten oder so, dass das gegeben ist. Also in der Wahrheit zeigt sich mir die Wirklichkeit und beansprucht mich dazu, ihr die Ehre zu geben. Das ist das, worum es geht. Und dann kann man innerhalb dessen gucken, als Philosoph höre ich jetzt einfach hier auf an der Stelle, wie immer das hier jetzt weitergeht, wie füllen sich konkrete Wahrheiten an, ich fasse die Schritte nochmal zusammen. Also ich habe angefangen, was ist Wahrheit? Wahrheit heißt sich zeigen der Wirklichkeit. Sie zeigt sich immer jemandem, sodass also Wahrheit immer ein dialogisches Geschehen ist. Wenn es mehr als einen Menschen gibt, gibt es mehrere Wahrheiten. Diese Wahrheiten haben, wenn es Wahrheiten sind, sagen wir erstmal, es gibt doch im ersten Schritt, es gibt also so betrachtet mehrere Wahrheiten. Wahrheit heißt dann hier erstmal Meinung, gezeigte Meinung. Wenn die, jetzt kommen diese drei Beispiele, hier ergänzt sich's, hier widerspricht sich's, hier muss sich also einer von beiden täuschen, hier bleibt es offen stehen, weil wir das nicht packen können. Wir können nicht uns ganz in die Stelle des anderen hineinversetzen. Aber das ist auch gar nicht, auch sonst nicht möglich. Wir wissen auch nicht, wie das ist, eine Fledermaus zu sein. Um einen berühmten Aufsatz zu nennen, der neuzeitlichen Philosophie. Nicht? Sodass hier diese Doppelung drinsteckt. Also ruft die Wahrheit gerade dazu auf, zum Dialog, zum Austausch. Und ich komme der Wahrheit dadurch näher, dass verschiedene Wahrheiten einander ergänzen, bereichern, kritisieren und korrigieren. Ja, das ist das, was ich an dieser Stelle dann dazu sage. Diese Wahrheiten oder der Punkt, wo sich herausstellen muss, dass es eben ein Irrtum ist, ein Fehler, die stehen, besonders schwierig hier in diesem Fall der Unvereinbarkeit, unbeschadet dessen besteht die Forderung an jeden, der Wahrheit die Ehre zu geben. Und dann kann man gucken, was finden wir auf dieser Ebene als gemeinsame Dinge. Da gibt es zum Beispiel in der Ethik so die Grundsätze, man könnte sagen die 10 Gebote oder die 6 noachitischen Gebote oder 7, so was immer man dort nimmt, das wäre dann, darüber kann man dann reden, was gibt es da einen Schatz an gemeinsamen Wahrheiten, sowohl theoretisch wie praktisch. Wenn ich Wahrheit gesagt habe, habe ich immer gemeint, Sätze wie es ist richtig und Sätze wie es ist gut. Also ich meine mit Wahrheit niemals bloß das rein Theoretische, sondern immer auch das Praktische mit. Nicht? Es ist gut, es ist erlaubt oder geboten. Ethik ist keine Sache der Gefühle, sondern das fällt mit unter die Wahrheit dorthin. Sollte deutlich sein. Dann zeigt sich in all diesen Auseinandersetzungen diese Aufforderung zur einen Wahrheit, die gesucht werden muss, im Wissen um die eigene Fehlbarkeit, aber in der Suche, das herauszubekommen und dass es keinen Weg gibt, das habe ich mit diesen 6 Punkten dort gezeigt in aller Kürze, dass man diesem Wahrheitsanspruch nicht auskommt. Auch wer die Wahrheit leugnet, wer ein Skeptiker sein will, muss ja behaupten, es ist richtig, ein Skeptiker zu sein. Und das ist wieder eine absolute Wahrheit. Nicht? Also es gibt gar kein Herauskommen daraus. Man kann sich nur darüber streiten, was ist jetzt nun die Wahrheit? Und dann wäre, das habe ich jetzt weggelassen, das können wir unter Umständen, wenn Sie wollen, diskutieren, dass von den Wirklichkeiten, die sich zeigen, es wiederum 2 große Sorten gibt. Erstmal die sachhafte Wirklichkeit, wie einfach so herumliegt, wie also Naturgesetze und Tische und Stühle. Und dass es personale Wahrheiten gibt. Personale Wahrheit wird nur sichtbar, wenn eine Person sich selber offenbart. Wir sind nur halberte Personen, deswegen kann man uns so vieles schon absehen. An unserem Körperbau, an der Art, wie wir uns bewegen, wie wir aussehen oder so, kann man so viel über uns schon sehen, auch wenn wir es verstecken wollen, nicht? Aber je reiner eine Person Person ist, desto unmöglicher ist es, von ihr überhaupt etwas zu erfahren, außer das, was sie selber offenbart. In den Religionen gilt das so, es gibt kein Wissen von Gott, außer durch Gott. Das ist gar nicht anders möglich. Und das hätte dann natürlich auch nochmal wieder neue Konsequenzen. Die Frage ist, was muss man tun? Sicher nähert man sich der Wahrheit nicht dadurch, dass man sich in einen Clubsessel setzt und dann sagt, so, jetzt ich bin bereit, eine Audienz zu geben. Wo bleibt man dann Wahrheit, nicht? Sondern da liegt es natürlich an uns. Was machen wir aus uns, um fähig zu werden, der Wahrheit aufgeschlossen zu sein und sie überhaupt erkennen zu können? Je höher und je personaler eine Wahrheit ist, desto mehr ist von dem verlangt, der sie erkennen will. Vielen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.